sending this one out to my man Killer B. No doubt, indeed. Without weed, you know what I'm saying? That old real shit.
Also, wir gehen rein in unseren wundervollen Cast, Staffel 3, Folge 7, mit dem wundervollen Titel Schottern, bis der Arzt kommt. Das heutige Motto heißt, Asphalt ist für Warmdusche. Aus diesem Anlass haben wir Gravelbiker eingeladen. Was zeichnet einen Gravelbiker aus? Staub in den Zähnen, Matsch im Gesicht. Bei Straße denken sie an etwas, das man meidet. Wir haben, wie eben schon gesagt, zwei großartige Schotterritter vors Mikro geholt. Und wir freuen uns auf einen lustigen Talk.
So, dann müssen wir noch, also, du willst noch vorstellen, okay.
Zum einen Foundation-Member vom Stingray-Team, Dr. Gravel, den Justin Hasenecke, der Terminator auf den 1-Minuten-Koms. Und als zweites Benny Harfst, die Stichsäge, der Mitochondria-Killer, das Schattenmitglied der PCS Laute Nacktheit-Crew und amtierender drittschnellster Arzt Deutschlands auf der Gravel-Strecke. Das war die Einleitung.
Und Wiederholungstäter, der erste, der hier einen zweiten Auftritt im Cast hat.
Eigentlich den dritten.
Ja, gut, eine Folge ist unveröffentlicht.
Die verschollene Folge.
Die verschollene, ja, The Lost Tapes, kommt auch irgendwas raus. Aber ich muss dich korrigieren, wenn ich recht informiert bin, ist Benny Zweiter geworden.
Und ja, nicht Dritter. Insgesamt, ja gut, der insgesamt.
Auf dem Pokal steht Zweiter.
Ja, Zweiter in der Altersklasse. Der eine war ja über 60, der ist halt dann bei den Oldies gestartet. Okay. Genau, aber tatsächlich ist ja schlimm, dass ein 60-Jähriger den 40-Jährigen zeigt, wo der Hammer hängt. Das darf nächstes Jahr so nicht mehr passieren und wird auch nicht mehr so passieren.
Du darfst nicht vergessen, das war der Vorjahressieger und der Vorvorjahressieger.
Genau,
und
der hat
so
schon 5-mal gewonnen. Also,
ein starker Gegner.
Ist nicht so, genau, ist nicht so schwach.
Wir haben ja so eine kleine Tradition. Wir starten immer mit einer kleinen Fragestellung. Und ich vermute, der Martin hat sich keinen überlegt. Obwohl
Aber ich habe einen Fun-Fact.
Dann starte bitte mit dem Fun-Fact.
Es ist eigentlich kein Fact, sondern ich habe den Spruch gestern gehört. Wahrscheinlich kennt ihr ihn, ich fand ihn aber trotzdem lustig. Vor allem, weil wir ein regionaler Podcast sind. Offenbach ist wie das olympische Dorf. 180 Nationen und alle tragen Trainingsanzug.
Gott im Himmel. Ist das political correctness?
Ich finde, das Schöne an dem Satz ist, dass er total unverdächtig ist und jeder weiß, was gemeint ist.
Absolut. Ja. Aber die heutige Frage: Seit wann wird der Begriff Gravelbikes oder seit wann gibt es den? Seit wann wird der in den Zeitschriften, in der Kategorisierung verwendet? Seit wann sprechen wir über Gravelbikes?
Ich würde mal schätzen, ab 2008. In den USA bestimmt irgendwelche Pioniere schon.
Also in meinem Universum gibt es das Wort erst so seit 2 Jahren. Vorher wusste ich überhaupt nicht, was das ist. Da habe ich immer mal so Räder gesehen mit dickeren Schlappen drauf und dachte, das sind doch Rennräder, die einfach Offroad-tauglich sind. Aber ich würde mich mit Benny anschließen. Ich denke mal, dass das irgendwann um die 2010er Jahre so entstanden ist.
Also so Räder gab es ja schon viel, viel länger. Aber der Begriff Gravelbike, weiß nicht, ich sag 2015.
Martin hat recht.
Ah, 2015 sogar. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich sind die Leute vorher einfach Cyclocross-Räder irgendwo fortgefahren oder Mountainbike.
Fällt ein halt,
und haben sich dann so ein bisschen irgendwie den Welten dazwischen angenähert. Wie kann man das eine mehr in die Richtung oder das andere mehr in die Richtung bekommen?
Genau. Wir haben heute als großen Themenblock natürlich das Rennen hinter dem UCI-Qualifikationsrennen, was in Singen stattfand. Die auch ohne Certification ablief, die Meisterschaft der Ärzte.
Darf ich kurz einhaken? Deutsche Ärzte- und Apothekermeisterschaft, okay. Wobei auch andere fachnahe Gruppen wie Physiotherapeuten, ehemalige Leistungssportler, die Cremes auf die Füße von Omis auftragen und so weiter und so fort, mit zugelassen hätten sein können.
Genau, zu diesem renommierten Event sind ja deutschlandweit Ärzte angereist. Habt ihr ungefähr, ihr seid 400 Kilometer runtergefahren, gab es auch welche aus Norddeutschland, die zu diesem Ereignis gefahren sind oder habt ihr die weiteste Anreise gehabt?
Nee, der Bierwirt hat, glaube ich, der ist aus dem Münsterland irgendwo angefahren. Also der dürfte noch eine Stunde länger gefahren sein oder anderthalb als wir. Aber was auch krass ist, auch die Leute, die eben aus Süddeutschland kommen, die kommen trotzdem auch schlecht darüber. Also es ist ja schon ziemlich westlich und selbst die Augsburger und so haben eigentlich schon eine relativ lange Anfahrt oder müssen über irgendwelche Landstraßen fahren.
Das meiste, was ich so gesehen habe, die Leute kamen dann so aus dem Raum Ravensburg, München, Würzburg,
Augsburg,
ja,
Freiburg.
Augsburg.
Ja,
Genau,
es waren ja jetzt auch
schon
sehr,
südlich.
sehr bayernlastig.
Genau, aber der Stefan Bierwirt, und der ist auch, glaube ich, beim letzten Mal irgendwie zweitplatziert gefahren, der diesjährige amtierende Sieger der Ärztemeisterschaft, Stefan Bierwirt, die kommen aus Recklinghausen. Witziger Fact nebenher, der war mit meinem Partner in der Praxis, Dr. Sebastian Gürk, Triathlet seines Namens, früher zusammen im gleichen Krankenhaus und die haben früher auch schon zusammen irgendwo trainiert. Aber das ist schon wieder ein halbes Radfahrleben her.
Der Kreis schließt sich und man merkt, wie inzestuös die ganze Medizin ist.
Oder
Hat jeder schon mal
die
mit jedem.
Radsport-Community.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber. Naja.
Okay.
Okay.
Zum eigentlichen Rennverlauf kommen wir später. Der Benny war ja schon bei uns im Cast, hingegen der Justi noch nicht. Deswegen wollen wir jetzt erst noch mal kurz ein bisschen auf deine Person eingehen. Seit wann bist du Graveler? Wie kam es dazu? Was hat dich bewegt, auf diesen Hype-Train aufzuspringen und, man muss sagen, ihn aufs nächste Level zu treiben?
Vielen Dank für die warmen Worte, lieber Andreas. Also, ich bin aufs Gravelbike gestoßen, tatsächlich erst vor gut einem Jahr, ein Vierteljahr, habe ich mir ein Gravelbike gekauft. Ich war auf der Suche nach einem Fahrrad, was nicht eh angetrieben war. Ich habe mir das Jahr davor ein E-Mountainbike gekauft, mit dem ich zur Arbeit gependelt bin. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie ist Radfahren taugt mir total gut, es macht mir Spaß und ich werde auch fitter. Selbst mit dem E-Bike. Und das hat mir dann irgendwann nicht mehr gereicht, weil ich habe schließlich gemerkt, super, wenn ich jetzt noch ein bisschen die Einstellung beim E-Bike runterschalte, dann komme ich noch weiter, komme ich 60 Kilometer weiter. Und wenn ich es jetzt noch weiter runterschalte, komme ich noch weiter. Und wenn ich es ausgeschaltet habe, dann komme ich ja noch weiter. Da schließt sich der Kreis, da beißt sich also der Schwanz in die Schlange. Da war ich wieder beim normalen Fahrrad, dann bin ich irgendwann mit dem E-Bike ausgeschaltet gefahren, weil ich einfach längere Strecke fahren konnte. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht musst du dir mal was Leichteres holen, weil der Koloss wiegt 26 Kilo und ich bin damit trotzdem 80er und 100er Touren gefahren, auch ohne Batterie und ohne Unterstützung. Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche mal irgendwas Schnelleres. So ein Mountainbike, das hatte ich schon mal. Und irgendwie habe ich gesehen in den sozialen Medien, da gibt es doch diese Rennräder mit dicken Schlappen. Und dann bin ich aufs Gravelbike gestoßen und ich habe noch einen Kumpel, den Tobi Bus, auch so ein lokaler Gravel-Matador. Und mit dem habe ich mich dann irgendwann
Seit
mal
heute
kurz
nicht mehr.
geschlossen. Seit heute nicht mehr. Er wurde entthront. Und dann habe ich mir einfach bei Canyon ein Gravelbike gekauft, bin ins Blaue dahin gefahren, habe geguckt, was mir passt und bin auf den Bock gesprungen und losgefahren. Das hat mir dann so gut getaugt, dass ich irgendwie nach ein paar Monaten schon 5000 Kilometer in den Beinen hatte. So war der Anfang.
Okay. Und jetzt hast du das erste Rad, Canyon. Welche Modifikation hast du da jetzt schon vorgenommen? Welches Canyon war das? Das Grizzle oder das?
Ja, nicht das Grail, das Grizzle. Ich habe mir das Grizzle 8 One-By gekauft, weil ich schon dachte, also cool ist wohl One-By. Two-By ist in der Szene nicht so angesagt, habe ich irgendwie mich informiert. Und ich wollte auch nicht so viel Technik-Schnickschnack am Rad haben, was irgendwie immer gefahren oder, wie sagt man, ja, fehleranfällig sein könnte. Und habe mir das dann gekauft. Auch erstmal ein Alu-Bike, weil ich wusste gar nicht, okay, taugt mir das überhaupt? Sonst hätte ich auch mal tiefer in die Tasche greifen können, hätte ich schon gewusst, dass mir das liegt. Und habe mir erstmal was Günstiges gekauft. Und dann habe ich natürlich angefangen, daran rumzudoktern und habe dann angefangen mit einer anderen Schaltgruppe, die ich aufgewertet habe. Ich habe mir das große Kettenblatt hinten drauf gezogen, das 1051er statt des 1046er vorne ein 42er Ritzel. Habe mir dann einen Ergometer gekauft, einen Kurbelergometer von 4i und habe dann mir neue Felgen gekauft, den SIP Explorer SW Felgensatz. den Gravel-Felgensatz überhaupt mit 32er Innenmaulweite und habe auch die dicken Schlappen wie Dylan Johnson draufgezogen und habe gemerkt, das passt mir besser, weil ich da viel komfortabler und dadurch auch schneller und sicherer über den Berg sausen kann. Ne? Mhm. Es gibt mir mehr Sicherheit und so kann ich viel mehr Druck aufs Pedal geben. Sei jetzt mal dahingestellt, ob sie tatsächlich schneller sind als dünnere Schlappen. Aber für mich auf jeden Fall die beste Entscheidung, auf diese Felgen und diese Reifendicke zu
gehen. Da du Dylan Johnson genannt hast, wie viel Einfluss nimmt die Lifetime Series auf deine Wahl an Komponenten, wie du, also der ganze Hype um die Klamotten etc., die Trinkrucksäcke, das Erscheinungsbild auf dem Rad. Nimmt das Einfluss oder bist du einfach...
Nein, überhaupt nicht. Natürlich, absolut. Also
ja, wobei
total.
Du ja auch einen Wandel vollzogen hast, ne?
Ja.
Das erste Mal, als wir dich gesehen haben, warst du ja eher so der Spirit of Gravel Master mit Flanellhemd, ne, Schnauzer. Und jetzt, wo er das erste Rennen gefahren ist.
Ja, ich wollte ja auch so, ne, meine ersten Gedanken dazu zum Gravel war überhaupt, ich will Bikepacking machen, lange Touren, Ultra-Bikepacking-Touren und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich so ein bisschen mehr im Race-Mode angekommen, weil ich gemerkt habe, irgendwie, ja, es gibt so Streckenarten, die mir anscheinend ganz gut liegen, wo ich doch eine hohe Wattzahl über eine gewisse Minutenzahl drücken kann. Und ich bin recht schwer, muss ich sagen. Ich wiege 108 Kilo, kein Fahrradfahrerspezifisches klassisches Gewicht. Aber ich habe doch ein bisschen Saft in den Aggregaten. Also insofern bin ich dann doch ein bisschen aufs Geschmäckle gekommen, wie du
ja,
gerade gesagt hast.
Jetzt ist der Race-Suit mit integrierten Pouch für die Trinkblase am Start.
Ja, absolut. Das ist total geil. Ich hatte zwar auch so einen USW-Rucksack, aber man will ja jedes Watt sparen in so einem Rennen. Also ich bin dann total in den Race-Mode gekommen und dachte mir, komm, ich wähle mich an dafür als deutsche Ärztin und Apothekerin. Und da wollte ich halt alles optimieren. Da dachte ich mir, komm, ich muss jetzt mal dafür trainieren. Ich will jetzt mal Gas geben und zeigen, was in mir steckt. Und habe dann alles in die Waagschale geworfen und bin auf den Zug aufgesprungen.
Und wir haben ja lange optimiert. Ich meine, du hast ein bisschen im Schnelldurchgang über die Modifikation drüber. Aber was haben wir nicht telefoniert wegen der Reifenauswahl? Und du hast ja auch auf eine Dylan Johnson-Empfehlung gesetzt, nämlich den Schwalbe Thunderbird. Und wir müssen feststellen, der ist es einfach nicht. Also zumindest packt er die 108 Kilo und die brachialen Wattzahlen bei dir nicht, ohne nach 50 Kilometer schon das erste Mal mit der Milch zu spritzen.
Ja, leider. Also es ist tatsächlich von den Laufeigenschaften der allergeilste Reifen, den ich bis jetzt gefahren bin mit dem Hobel. Ich kenne ja noch nicht so viele andere. Vielleicht gibt es noch geile von Vittoria oder von Continental.
Also die Lieblingsmarke vom Andi.
Ja, genau. Also da gibt's schon tolle, die auch toll aussehen, aber ich bin die noch nicht gefahren. Bin halt so ein Schwalbe-Dude bis jetzt und ich habe es auch nicht bereut. Also die Thunderbirds sind super schnell. Ich habe meine eigenen Personal Bests auf Strava und meine Comms quasi alle mit den Thunderbirds eingefahren, mit den 2.1er Schlappen und nicht mit den 45er Power Gravel von Michelin, die ich davor drauf hatte. Ne?
Ich weiß nicht, wer sowas empfehlen kann.
Ja, ich auch nicht.
Okay. Aber an der Stelle will ich jetzt mal kurz den Benni hier reinholen, ja. Denn du hast es schön beschrieben, dein Rad, brachiale Reifen, One-By, ja, stabil. Und ihr seid ja beide jetzt das erste Gravel-Rennen gefahren. Und beim Benni war ja im Vorfeld auch so ein bisschen, ich muss jetzt erstmal ein Rad kriegen, ja. Und er hat ja genau den entgegengesetzten Approach gewählt.
Das war vielleicht gar nicht so.
Komplett das andere. Ne, du bist,
man muss an der Stelle sagen, ich glaube, er hat jeden in der Gruppe überrascht.
Naja, gut.
Ja, also muss man sagen, die ersten Infos und Bilder und ausgeschlagene Tretlager, die haben doch, glaube ich, Stirnrunzeln gesorgt. Ne?
Ja, gut, es war ja aus der Not geboren. Ja. Ich hatte halt eine Woche Urlaub, wollte Fahrrad fahren. Oder auch ein bisschen Gravel-mäßig unterwegs sein und der Rahmen kam halt nicht. Dann bringt es einem nichts, ohne Rad dazustehen. Und dann gab es halt die Möglichkeit, diesen Bock da irgendwie schnell zu schießen. Ja, leider, also ich sag mal, im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich gewusst, am Anfang, was alles kaputt ist, hätte ich es nicht angefasst, aber mittendrin, ja, man investiert ja dann schon was und mittendrin hört man dann auch ungern auf, als dann die Lagerschalen tatsächlich beim Drehlagerwechsel rausgeflogen sind, da habe ich mir dann schon gedacht, na gut, was machst du mit den Laufradsätzen? Vielleicht kannst du die noch verkaufen oder anderweitig nutzen. Das ging dann aber auch nicht, weil Schnellspanner und alle anderen Räder haben Steckachsen. Und dann war die Marschrichtung klar, der Bock muss irgendwie zum Laufen gebracht werden. Und für Singen war das mit den 33er Schlauchreifen, das, also war ja auch also eine Herausforderung.
Schlauchreifen.
Geklebte genau, Reifen.
Erstmal jede Carbonfelge von einem 15 Jahre alten Kleber befreit. Das hat schon mal ungefähr 1,5 Stunden pro Felge gedauert. Dann natürlich das erste Mal sowas gemacht und ich dachte, ich komme mit 3 kleinen Klebertuben hin. Dem war nicht so. Die Reifen geklebt, nicht genug Zug drauf gemacht, so ein Höhenschlag, dass man denkt, man wäre auf dem Schaukelpferd. Nach einer halben Stunde Fahrt, komplette Übelkeit. Das hieß, alles nochmal runter, 1,5 Stunden von jedem Reifen den Kleber runter gemacht und dann alle Felgen nochmal sauber gemacht, die Felge angeschliffen, so wie sich's normal gehört und dann halt 4 Tage jeweils Kleber aufgebracht auf Reifen und Felge und dann hat es jetzt im Endeffekt ziemlich gut geklappt und die Zeiten und die Leistungen waren gut und für die Strecke in Singen reicht der 33er Reifen, für die Strecke beim Dünsberg-Marathon, die Gravel-Strecke, reicht er mit Sicherheit nicht oder ist hochgefährlich, also da muss man schon sagen, auch auf den Ziehstücken bin ich heute einfach, wo es noch nicht mal schlimm um die Ecken ging, so weggerutscht. Das macht schon Angst. Ich hatte seit langem keine Angst mehr auf dem Fahrrad, aber heute schon.
Nochmal zu dem Rahmen. Ganja.
Ja.
Was hat es mit diesen Laminatverbesserungen auf sich?
Naja, der Rahmen hatte da einfach, also der den gekauft hat, hat, also das ist ein altes Rad von einem Teamfahrer vom Team Ganja. Also Deutschland, das ist ja so ein deutscher Hersteller, baut halt Crossräder. Man kann da auch relativ genau das alles auf sich anpassen lassen. Und das Fahrrad war halt eigentlich schon relativ ausgelutscht, muss man sagen. Und er hatte halt eine Macke in diesen, also er hat es einmal fallen lassen und es gab halt eine kleine Macke in dem Rahmen. Nicht so, dass das irgendwie weitergerissen ist, aber beim Carbon weiß man ja, bringt nicht so wirklich weiter, wenn es irgendwo eine Macke gibt. Und der es vorher gekauft hatte, der hatte schon alles vorbereitet mit Matte, also mit Carbonmatte und Kleber. Und dann habe ich es halt einfach ausgebessert. An der Stelle bricht der Rahmen auf jeden Fall nicht mehr.
Also nochmal zusammenfassen. Du hast einen Rahmen dir ausgesucht, der augenscheinlich einen Riss hatte für die Ärztemeisterschaft, weil der andere Rahmen nicht kam. Hast das ausgebessert, hast verschiedene Klebedurchgänge für die Schlauchreifen vollzogen. Nach alter Manier, muss man sagen.
Ja, man hat viel gelernt. Also ja. Carbon kleben, Lagerschalen kleben, Reifen neu kleben. Dann nach 3 Kilometer war der Freilauf schon kaputt. Freilauf wechseln. Also ich habe eigentlich ziemlich alles gewechselt im Nachhinein.
Darf ich kurz was zwischenfragen? War irgendwas an dem Rad auch geschraubt oder war alles geklebt?
Nee, es war auch was geschraubt, aber auch da, wo es geschraubt war, habe ich auch eigentlich, also ich habe das ganze Bike durchgeschraubt. Also ich habe alles nochmal auseinander gemacht, nochmal alles wieder gefettet und eingestellt. Und man muss aber im Nachhinein sagen, die elektronische Schaltung, da war ich ja nie ein riesen Fan von. Mittlerweile habe ich ja am neuen Fahrrad eine mechanische und will eigentlich gar nicht mehr mechanisch schalten, weil man wird schon ein bisschen verwöhnt, dass man über Knopfdruck einfach genau schaltet. Also der Schritt zurück ist dann schon böse und die Schaltung ist genial. Also da kann man nichts sagen. Ich muss vorne einen Umwerfer nochmal besser einstellen, weil mir da die Kette manchmal nach zur Pedale überspringt. Das war auch in Singen zweimal der Fall. Da hätte ich mir bald die Kette abgerissen, aber das hat ja nichts mit der Schaltung zu tun, sondern mit der Einstellung.
Nee, da kommt der alte Slogan, once you go egg, you never turn back.
Ja.
Wird im anderen Kontext genommen normal, aber Okay. Ja. Wir haben ja schon so ein bisschen was gehört zum Rennen. Ihr seid zu dem Rennen gefahren. Jetzt gehen wir nochmal auf die einzelne Vorbereitung ein. Justin?
Ja.
Du hast ja das erste Mal jetzt dich für ein Rennen angemeldet. Wie viele Wochen für die Rennvorbereitung hast du dir genommen? Wie sah das aus? Was hast du gemacht?
Also ganz genau kann ich dir gar nicht mehr sagen, wie viele Wochen, aber ich schätze mal, es waren so 8 bis 10 Wochen, die noch Zeit waren bis zum Rennen, wo ich die Entscheidung getroffen habe. Und dann habe ich auch die Entscheidung gefällt, ich muss irgendwie dafür trainieren. So, dann habe ich mir erstmal eine Trainings-App runtergeladen, weil ich dachte, ich muss mich irgendwie professionell coachen lassen mit meinem Watt-Ergometer und bin dann auf Enduko gestoßen. Das ist keine Schleichwerbung, sondern eine App. Und die kann man runterladen und die ist KI-assistiert und wertet deine Daten irgendwie aus und du kannst für Laufsport und Radsport dich da coachen lassen mit entsprechender Zielvorgabe, wann, wie, wo dein Hauptwettkampf ist, welche Distanz, welche Höhenmeter, wie viel Zeit du pro Woche kannst. Und das habe ich natürlich dann alles schön eingestellt und so. Und dann habe ich mich trainieren lassen. Dann bin ich quasi in diesen Race-Mode, Vorbereitungsphase gegangen und habe dann wirklich auch, keine Ahnung, 10, 12, 14, 16 Stunden die Woche nach der App trainiert. Und der Martin hat es vielleicht gemerkt, Social Rides waren dann nicht mehr. Ich habe dann stoisch meine Einheiten durchgezogen und meine V2 Max und Fatmax.
Hat dir das Spaß gemacht?
Ja, es hat mir Spaß gemacht, weil ich wusste, ich habe ein Ziel vor Augen. Hätte ich jetzt kein Ziel vor Augen gehabt und hätte immer diese Einheiten gemacht, so für was eigentlich, dann glaube ich nicht. Aber dadurch, dass ich wusste, okay, ich will meine Performance irgendwie zum Peaken bringen und da auf dem Gravel Race den amtierenden König entthronen, was offensichtlich nicht geklappt hat, aber scheiß drauf, Spaß gemacht hat es allemal. War das eine spaßige Angelegenheit, weil ich auch natürlich gemerkt habe, Selbstwirksamkeit ist ja echt auch so ein Thema. Wenn du gezielt auf irgendwo hin trainierst, merkst du halt auch schnell, es passiert was. Und es ist ganz viel passiert bei mir. Meine Leistung ist durch die Decke geschossen, meine Werte sind geskyrocketed und es war total befriedigend, ja. Und dann der Verlauf, der dann im Vorfeld zu dem Rennen war, ist dann doch ein anderer gewesen, als ich mir erhofft habe. Aber dazu kann ich auch später noch was erzählen.
Benni, wie war es bei dir? Alte Stichsägen, das alte Stichsägenprogramm aufgelegt?
Ja, eigentlich gar nicht. Also ich habe mich, glaube ich, 14 Tage vor dem Rennen angemeldet. Ich wusste, Justin fährt hin, habe ihn gefragt, ob er mich mitnimmt. Und hat er gesagt, ja, nehme ich dich mit. Und dann habe ich mich angemeldet und im Prinzip war das ziemlich, ungeplant. Also strukturiertes Training darauf hin war nicht. Paar Koms einfach mal eingefahren, ein bisschen in der Walle gefahren. Und ansonsten war das ziemlich unstrukturiert, muss man sagen, weil es auch so warm war. Und ich bin auch eigentlich ohne jetzt große Erwartungen in das Rennen gegangen, weil das war das erste Gravel-Rennen und der Kurs wird von allen als extrem herausfordernd beschrieben. Da sind auch tatsächlich Leute gestartet, zum Beispiel einer, der mit meinem Bruder fährt, der auf dem Papier oder von den Wattwerten her mich bei jeder normalen Ausfahrt im Regen stehen lässt, aber der Kurs hat doch irgendwie ganz gut gepasst, war die alte Mountainbike-Strecke von 2017, immer im Prinzip maximal bergauf und dann schnell wieder bergab, also passt auf mich ganz gut, ist das, was ich von früher kenne und das passt, glaube ich, vielen Straßenradfahrern, die eher so auf kontinuierliches Drücken ausgelegt sind, nicht so gut. Und ich kann es mir nur erklären, dass die dann irgendwo an einem der 11 Anstiege explodiert sind, weil ansonsten kann ich mir nicht erklären, dass die dann mit deutlich besseren Werten, jetzt zumindest bei Strava, dann doch einen deutlichen Rückstand da reingefahren haben. Oder sie waren krank, keine Ahnung. Mhm. Aber
ja, krank ist ein gutes Stichwort. Das leitet eigentlich schön über, weil von dir, Justin, die letzte Woche, ja, auch so ein bisschen unter dem Deckmantel stand, wird die alte Weisheit gesund an die Startlinie eingehalten oder schaffe ich es gar nicht? Das erste DNS.
Ja, was soll ich sagen? Also ich war todunglücklich. Erstmal bin ich ungefähr, ja, eigentlich genau 2 Wochen vor dem Rennen in der Vorbereitungsfahrt, wo ich noch guter Dinge war und gut im Saft stand und dachte, ich gehe da hin und baller das Rennen weg. Bin ich in der Kurve richtig unglücklich gestürzt, bin irgendwie vom Asphalt auf den Schotter, zu viel Druck auf dem Vorderrad, schlecht austariert, hat es mich weggehauen, habe ich mit dem Körper gebremst, ganze rechte Seite aufgeschunden, die Hände auf, alles auf.
Dein berühmter Cold Seavers Move war nicht mehr drin.
Der war nicht mehr drin, es war einfach nur noch harter Grind am Boden, das offene Fleisch. Ich bin dann die letzten 26 Kilometer mit tropfendem Blut, ich habe eine Blutspur hinter mir hinterlassen bis nach Hause, ich hatte nichts dabei und musste aber irgendwie heimkommen. Meine Frau habe ich mich nicht getraut anzurufen, die hätte mir einen gepfiffen. Der hat mich schon ein paar Mal aus der Scheiße geritten und der hat mir angekündigt, wenn nochmal was ist, sieh zu, wie du nach Hause kommst, nimm den Zug oder ein Taxi oder whatever. Da war ich nicht mehr gut Kirschen essen mit ihr. Also habe ich in den sauren Apfel gebissen und bin dann blutend nach Hause gefahren. So, das war der erste Wermutstropfen, weil ich dachte, naja, gut,
ja, mit den Händen. Man muss noch was dazu sagen. Ja. Es war nicht irgendeine Ausfahrt.
Ja.
Es war der Preparation Ride im neu angeschafften Aerosuit.
Ja, der neue Race-Suit. Der neue Race-Suit.
Und du wolltest auch noch, ich weiß nicht, was, du hattest dich für irgendein spezielles Gel entschieden. Und wolltest auch nochmal testen, ob du 5 Stück pro Stunde überhaupt magen-darm-technisch verkraftest. Also es war ja wirklich so die Generalprobe, ne? Ja,
im Prinzip schon. Ne? Es war so 2 Wochen davor, wo ich dachte, okay, jetzt gehst du nochmal so ähnliche Distanz, ähnliche Höhenmeter all-in und testest mal so als Generalprobe den Race-Suit plus Trinkblase plus Gels und so weiter und so fort. Und habe das alles gemacht und nach der Hälfte war halt der Sturz und war dann natürlich schon die Moral ein bisschen unten. So, dann habe ich meine Wunden geleckt die nächsten Tage und dann ist mein Sohn an dem Wochenende heimgekommen und der hatte Corona im Gepäck. Juhu! Und wie es halt so ist, anscheinend habe ich mich dann auch subklinisch damit irgendwie angesteckt, denn am Mittwoch war auf einmal mein Ruhepuls nicht mehr bei, keine Ahnung, paar 50, sondern so um die 80. Und da dachte ich schon, was ist denn los? Und auch die Herzratenvariabilität und so weiter, das war alles, alle Werte waren im Keller und auch meine Body Battery, ihr kennt das ja, hat ja alle bei Garmin und so, ne? Ich habe das bei Apple Health und Strava und Enduko und Athletic und diese ganzen Apps, die ich da so nutze für mich. Und da war klar, okay, irgendwas stimmt mit dir nicht. Ich hatte zwar kein Fieber, keinen Schnupfen, keine Halsschmerzen, aber ich war halt total gedämpft, ne? Wie so im Wattebau. Ich hatte keine Power, keinen Druck. Und dann habe ich noch mal probiert, aufs Rad mich zu setzen. Und dann hat der Martin mich auch angestachelt, komm, fahr mal die G-Lab Reverse. Ja? Und dann bin ich dahin und dann bin ich nach 2 Bergen explodiert. Da bin ich kaputt gegangen und konnte gar nichts mehr. Hab dann abgebrochen, bin heimgefahren, hab dann gemerkt, irgendwie, du bist doch anscheinend irgendwie krank. Und bin dann die letzte Woche vor dem Race eigentlich nur noch so Pillepalle-Einheiten gefahren, Grundlagen, keine Wattzahlen über 200, um irgendwie wieder zu recovern. Ja, genau, unfreiwillig getapert.
Kann ja nicht schlecht sein.
Nee, war gut. Also
ja, ich frage mich, wenn du jetzt wirklich sonst gar keine Symptome hattest, hattest du wirklich einen Infekt oder war das vielleicht Übertraining?
Das glaube ich nicht. Ich war total gut drauf. Ich wüsste nicht, wieso. Es gab keine Einheit, wo ich dachte, oh, das hat mich jetzt irgendwie rausgehauen. Ich bin immer stärker geworden und war total gut drauf. Und war auch ernährungs- und schlafphysiologisch gut drauf. Und es war von einer auf die andere Sekunde. Und es war jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie davor mit einer 4 Stunden V2er Max-Einheit irgendwie so kaputt gefahren hätte, dass ich hätte in den Keller gehen können. Und ich glaube das auch, weil meiner Frau ging es genauso. Die war auf einmal auch total abgeschlagen. Ne? Und alle Kinder um meinen Sohn waren auch krank. Also ich glaube, ich habe das so subklinisch in mir rumgetragen. Der Abstrich war negativ. Das war okay, aber ich war einfach so gefühlt, so platt. Ne? Ich glaube, wenn man diese Daten gar nicht hätte, würde man einfach denken, was ist mit mir los? Ich bin total müde, irgendwie geht nichts. Und dann habe ich versucht, mich so ein bisschen zu peppeln, habe dann schnell noch Supplemente eingekauft, NAC, Quercetin, Q10, Omega-2, habe mir Vitamin-D-Depot gespritzt, Vitamin-C-Infusionen in der Praxis gemacht. hab viel getrunken, hab nur Früchte gegessen, viele Bioflavonoide zu mir genommen, Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren und so weiter, noch und nöcher, um irgendwie wieder gesund zu werden, weil ich wollte auf jeden Fall, wie du es gerade gesagt hast, gesund an die Startlinie gehen. Und es ist mir auch so latent gelungen. Also meine Body Battery ist dann immerhin schon mal so auf 30 wieder und dann am 2 Tage vor, bevor es losging, war sie dann schon wieder so auf 60, 75 und dann dachte ich, okay, ich schaffe das. Ja, so war das.
In unserer Bubble, in alter Dylan-Johnson-Manier, ließen sich einige zu der Aussage hinreißen, wenn man die Möglichkeit gehabt hätte, bei der Ärztemeisterschaft anzutreten und das Kind wäre mit Corona heimgekommen, wie hätte man reagiert? Man wäre ins Hotel gezogen.
Ja, das hätte ich nicht machen können. Ich glaube, dann hätte ich ausziehen können. Dann hat meine Frau gesagt, du darfst auch im Hotel bleiben gerne. Brauchst erstmal nicht wiederkommen. Nach dem Rennen können wir noch mal reden. Aber jetzt Paris, Athen auf Wiedersehen. habe ich mich nicht getraut. Aber hätte ich vielleicht machen sollen. Aber es war gar nicht so klar. Denn mein Sohnemann, der hat irgendwie 3-4 Tage da am Edersee nicht geschlafen. Und der kam halt wieder wie gebürstet, wie sonst auch, wenn er auf Klassenfahrt war. Irgendwie gefühlt 3 Tage wach. Solche Glubscher, solche Augen und eine raue Stimme vom Schreien und Brüllen und Toben, wie man halt so ist mit 14. Und da war gar nicht klar, dass der krank war, bis er dann halt angefangen hat, da rumzurotzen und rumzurücheln, irgendwie 1-2 Tage, nachdem er wieder zurückgekommen ist und dann auch viel Schlaf gebraucht hat. Einfach. Ja, so war das.
So, ihr seid angetreten, seid runtergefahren. Ich glaube, 400 Kilometer Anfahrt. Anfahrt war schön. Seid ihr gut durchgekommen, oder?
Ja, war genial. Also, ich habe das Wochenende super genossen. Die Hinfahrt war also mit vielleicht 500 Meter stockendem Verkehr, aber ansonsten easy durch. Und die Rückfahrt war ein bisschen länger, aber das war jetzt auch nicht tragisch. Also fahrtechnisch ließ sich das gut machen.
Sind gut durchgekommen. Ja. Ne? Wir sind erst über die 45 gefahren, so ein bisschen die entspanntere Route, etwas länger, aber dafür halt kein Stau. Hm. Und auf dem Rückweg musste ich ein bisschen Gas geben, weil meine Frau abends noch ein Date mit ihren Freundinnen hatte. Stand im Kalender, ich hatte natürlich wieder nicht geguckt. Culpa mea. Und dann rief sie schon an, wann kommst du und so weiter. Und dann musste ich ihr halt sagen, ja, der Benny ist einen Podiumsplatz eingefahren. Ich sitze hier schon 2 Stunden, wenn es nach mir gehen will, wäre auf der Autobahn. Aber ich kann ja nicht einfach losfahren und sagen, Benny, komm mit oder fahr mit dem Fahrrad heim, wenn der Benny einen Podiumsplatz eingefahren hat. Und haben wir dann da halt noch ein bisschen abgechillt und auch noch ein bisschen gesocialized. War auch ganz schön. Und irgendwie waren wir dann doch einigermaßen pünktlich zum Termin meiner Frau wieder zurück. So gegen 19 Uhr sind wir, glaube ich, wieder eingetrudelt.
Ja. Der Start, also normal fangen ja die UCI-Rennen so um 9 an. Wann war von euch jetzt der Start?
Ja, wir sind um 10.30 Uhr oder sowas gestartet. Dieses 108-Kilometer-Rennen, die sind, glaube ich, auch um 9.30 Uhr gestartet.
Genau, das ist also Standard von der UCI.
Genau,
ja.
10.30 Uhr war Start und da waren so Startblöcke und da gab es eben auch einen für uns. Da herrschte so ein bisschen Verwirrung, ob jetzt der Einstieg vom Block das Richtige ist oder das Schild. Der korrekte Marker für den Block war, da gab es ein bisschen hin und her mit den Altersgruppen, aber irgendwann, die Ärzte haben sich dann schon gefunden und es waren auch, glaube ich, gar nicht so viele, ich glaube, es waren 9 Männer und 5 Frauen. Nee,
12 Männer und 5 oder 6 Frauen.
Ja,
also.
12 Männer oder 5 oder 6 Frauen, ja, gar nicht so viele.
Aber ihr seid als ein kompletter Ärzteblock gestartet?
Ja, so, richtig, korrekt.
Okay.
Das war auch eigentlich super, weil ist natürlich besser, als wenn du mit 60 Leuten gleichzeitig startest. Das geht da so vom Rathaus los, neben so einem kleinen Fluss auf so einem kleinen Schotterweg. Da hast du ja auch schon eigentlich keinen Bock, wenn du da mit 60, 70 Leute dich da bettelst. Und der Anfang war auch eigentlich gesittet.
Wart ihr am Anfang, habt ihr euch vorher eine Taktik überlegt, dass die Anfahrt flach, vielleicht die Maschine Justin erstmal vorne im Wind steht? Oder hast du relativ schnell gemerkt, die Beine sind doch nicht da? Und Benny hat sich schnell.
Naja, wir sind am Tag davor, also wir sind abends angekommen, weiß nicht, um 5:30, 6, da war es brutal warm noch, weil ja da an diesem Mittwoch und Donnerstag war es ja 40 Grad, da wäre mehr ja einfach nur gestorben. Und wir kamen halt abends hin und abends um 5, 6 ist ja meistens so die wärmste Zeit.
34 Grad oder so gehabt.
Ja, also wir sind halt losgefahren, dann kommt gleich nach 1-2 Kilometer schon der erste Anstieg, der ist nicht mega lang, aber der ist es schon. Und dann kommt so nach 2-3 Kilometer schon so einer von den Ekelanstiegen. Und das ist halt wirklich, es sind 11 Anstiege, wo du an jedem Anstieg halt schön explodieren kannst. Und uns war schon ganz gut warm. Also nach dem zweiten Anstieg haben wir schon so gesagt,
das war der Tag davor.
Ja, das war der Tag davor.
Und da war ich ja noch nicht so richtig fit und ich hatte ihm gesagt, ich fahre auf keinen Fall mehr als 250 Watt hier den Berg hoch. Und da waren schon Anstiege, die musste ich mit 300, 400, 500 Watt kurz treten, sonst wäre ich gar nicht hochgekommen.
Ja.
Okay.
Mit der Übersetzung. Also da musste ich schon richtig reintreten. Und da dachte ich mir so, wenn das jetzt so weitergeht am nächsten Tag, na dann gute Nacht.
Okay.
Also wir hatten keine Strategie für uns zwei ausgelotet, weil ich wusste, okay, mit dem Leichtgewicht und seiner FTP, da kann ich eh nicht mithalten. Meine Stärken wären gewesen, über die kurzen Anstiege, die Druckstücke und die Abfahrten zu performen und da mit meiner geballten Power irgendwie reinzugehen.
Da warst du schon hinterm Peloton.
Genau, okay. Da war ich schon hinterm Peloton. Und man muss auch sagen, im Rennen dann, als es soweit war, also ohne, dass wir uns eine Strategie abgesprochen haben, das ging gleich knackig los. Man ist gleich mit 35, 40 in der Ebene auf dem Schotter losgefahren, auch die Mädels. Also es sind alle haben direkt Vollgas gegeben. Und am Berg, ja, da hat sich die Gruppe so ein bisschen separiert. Die leichten Bergziegen, die sind halt vorne weg. Und die Mädels und ein paar ältere Herren und so, die sind dann noch hinten geblieben, also am ersten Berg. Waren wir alle noch so ein bisschen beieinander. Aber das konnte ich dann irgendwann nicht mehr mithalten. Also ich habe einfach gemerkt, ich habe die Beine an dem Tag nicht. Ich kann den Druck nicht auf die Kette bringen. Und auch bei den Passagen, die mir per se liegen würden, konnte ich keine 3, 4, 5, 6, 7, 800 Watt treten, wie ich sonst gewohnt bin. Und habe schon gemerkt, okay, du musst dir deine Kräfte einteilen, sonst platzt du heute oder es gibt ein DNF oder sonst irgendwas. Also es war ein bisschen frustrierend, aber ich habe mir dann relativ schnell gesagt, ich fahre mein Tempo so, wie ich kann. Ich habe mich vorbereitet, ich versuche das zu genießen und so ist es dann auch geworden. Also ich hatte mir trotzdem Freude gemacht, um es mal so auf den Punkt
zu bringen. Und man muss ja sagen, ja. Es gab ja jetzt noch so ein Race-Incident, der das Ganze verfälscht hat.
Ja.
Aber am Ende des Tages, wenn man aufs Ergebnisblatt schaut, so wahnsinnig viel hinten dran war es ja nicht.
Ich weiß gar nicht, wie viel langsamer ich war als der Sieger. Ich meine, das wären 18 Minuten.
Wer sowas immer im Kopf hat, ist der Andi. Wahrscheinlich hat auch Notizen.
18 Minuten oder so war ich, glaube ich, langsamer als der Bierwirt. Aber das kann man nicht für voll nehmen, denn es gab einen Crash mitten auf dem Kurs, so nach etwa einer Stunde Fahrt, würde ich mal sagen, nach 25, 26 Kilometern, etwa auf der Hälfte des Kurses. Da ist einer im Wald böse gestürzt, schwerst verletzt und andere auch noch. Da muss irgendwie eine Grube oder so gewesen sein, wo die alle reingedallert sind. Und dann konnte man nicht passieren, ne, weil der Helikopter anfliegen musste und alle mussten warten. Und ich glaube, ich habe so 8 Minuten gewartet, aber ich glaube, Benni, du hast länger gewartet. Ja, ne?
28.
Ja.
Du hast 28 Minuten da gestanden.
Mhm. Ja. Aber alle dann, ne? Letztendlich alles, was die Leute quasi rausgefahren habe, wurde da neutralisiert. Aber
du
nicht.
Du standst dann halt ungefähr 20 Meter hinter mir. Also ja, genau. Losgefahren bist du vielleicht 20 Sekunden oder eine halbe Minute nach mir.
Wahrscheinlich.
Das war halt das Fiese.
Ja.
Genau. Also meine Rennstrategie war ja einfach gucken, was geht. Ja. Und wir sind dieses enge Schotterstück gefahren. Und es war echt cool. Wir hatten unser eigenes Motorrad, also wie früher halt bei den World Cups oder jetzt auch noch gelbes Motorrad, gelbes Trikot, der ist vorne hergepetzt, hat es erst so ein bisschen neutralisiert und war auch genial. Ich weiß gar nicht, wer am Anfang vorne war, aber der hat auch wirklich angezeigt, wie beim normalen Windschattenfahren, wo irgendwas war. Und dann beim ersten Berg sind schon alle ausgeflippt und ich habe mir nur gedacht, sag mal, ihr habt sie doch alle nicht mehr alle, hier mit 500 Watt hochzuballern, entweder ihr habt den Kurs nicht gefahren oder ihr wisst nicht, was auf euch zukommt, aber ich bin dann halt am ersten Berg mit, war erst hinten dran und bis oben an die Kuppe war ich wieder an der Spitzengruppe dran und dann ist der Vorjahressieger halt vorgefahren am zweiten Berg, hatte da so 150, 200 Meter sich rausgefahren und habe ich gesagt, gut, meine Rennstrategie ist klar, ich bleibe einfach an ihm dran, weil das hält er so auch nicht durch. Und dann bin ich halt an ihn rangesprungen, er war noch 3-4 Kilometer bei ihm und dann sind wir halt zu zweit gefahren und habe ich gesagt, jetzt geben wir halt jetzt geben wir halt Gas. Dann bin ich erst vorgefahren, habe ich gesagt, kannst auch mal vorfahren, weil ich kenne den Kurs nicht. Und wir müssen jetzt halt mal eine halbe Stunde noch mal ein bisschen aufs Tempo drücken, damit die anderen uns nicht mehr sehen. Sonst ist ja zu motivierend, dass die noch an uns dranbleiben. Und dann, wir hatten immer das Motorrad vor uns. Du wusstest genau, wo die Abbiegungen sind, wo du gucken musst. Musst nie aufs Garmin gucken, konntest einfach nur treten. Und bis zu dem Unfall haben wir auch Normalized Power 330 und insgesamt über die erste Stunde 295 Watt im Durchschnitt getreten. Und da waren genug Gefällestrecken dabei. Also das war schon ganz gut. Ich habe auch nachher seine Stamina gesehen. Also ich hatte ihn, glaube ich, auch ganz gut am Rande seiner Kräfte. Und dann ist halt der Super-GAU für mich passiert. Das kann ich gar nicht anhalten. Also ich hatte eine grenzwertig schlechte Übersetzung mit 1:1. Da gibt es dann so einen Berg, der geht so 8 bis 10 Minuten mit 350 Watt mitten im Rennen.
Das ist und der, da der kurz, mit 15%
ja, und
Anstieg.
Mit 15% Steigung. Da kam ich halt dann nur mit einer Frequenz von 70 hin. Das ist für meine Beine ein Killer. Also da ist Stichsäge nichts mehr. Die läuft dann heiß. Und genau kurz danach, eine Minute oder zwei Minuten danach, war dieser Unfall. Das heißt, ich bin mit komplettem Laktat in eine 28-Minuten-Pause gegangen und ich wusste die ersten 5 Minuten, okay, adios, das war's, weil meine Beine einfach komplett zugegangen sind und
aber ihr wart zu dem Zeitpunkt noch
zu zweit? Wir waren da noch zu zweit.
Okay.
Aber ich war mir halt sicher, dass ich auf jeden Fall noch so drücken kann, dass ich ihn hole, ja.
Okay.
Man muss auch sagen, dass die zweite Hälfte des Kurses, da waren die Top-Peaks eigentlich schon durch.
Ja, also, genau.
Es war so, dass der zweite Anteil viel, sag ich mal, einfacher zu fahren ist.
Ja, und das war halt das Ding. Wir hatten mit Sicherheit 3 bis 4 Minuten, kann man natürlich nicht stoppen, uns rausgefahren. Und das tut halt in der ersten Stunde schon weh. Und es tut noch viel mehr weh, wenn du siehst, dass dann die Leute halt irgendwie ein paar Meter hinter dir stehen. Und ich kann es nie, ich konnte es auch nie. Du weißt, bei unserem ersten Blaumeisenrennen da immer stehen bleiben, Würstchen essen, wieder losfahren. Das ist der absolute Killer für meine Beine.
Und ich war, Tür der Hoffnung oder sowas.
Ich hatte mich halt so schön in meinem zweiten Laktatlevel eingependelt. Also normal kann ich das gar nicht. Normal bin ich bei 163, dann ist Schluss. Aber so kurz vor der 170 und das geht. Aber dieses Stehen war eine absolute Katastrophe und danach ging es nur noch mit Krämpfen weiter. Und man sieht es auch so bei der Leistungskurve, die hat halt da einfach in der Pause, hat die halt einen Knick gemacht ohne Ende und ich konnte danach, ich habe ein paar Mal noch für ein paar Minuten 300 Watt treten können, aber im Prinzip war da nichts mehr los. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es dann halt nicht mehr geschafft. Da waren ja dann viele auch noch vor uns, die 108 Kilometer fahren. Ich habe es dann nicht mehr geschafft, an eine nächste Gruppe auch mal ranzuspringen, um irgendwie nochmal Windschatten zu fahren. Und ich habe es gar nicht gemerkt, als der dann nachher erste an mir vorbeigefahren ist. Also der hat sich einfach schön vorbeigemogelt und sei ihm auch gegönnt. Nächstes Jahr passiert das nicht mehr.
Aber es ist schön, ne? Gerade wie du das berichtest mit diesen Schmerzen und Krämpfen. So mitreißend, dass der Justin sie gerade nochmal nachempfiehlt.
Er lebt doch natürlich.
Ja, ich hatte auch.
Er macht es gerade nochmal richtig mit durch.
Ich hatte halt tatsächlich auch wirklich noch 1,5 Stunden danach Krämpfe. Also das war dann halt die Sache. Ich meine, da weiß ich dann auch, wie man es fahren kann. Man hätte jetzt natürlich sagen können, du gehst auf volles Risiko und ballerst dir trotzdem die Beine zu. Aber da wusste ich genau, ich konnte nicht mehr stehen. Ich konnte nicht mehr im Stehen treten, weil sofort der Oberschenkel zuging. Und da habe ich gesagt, dann fahre ich halt lieber irgendwie noch einen halbwegs guten Platz ein, als dass du dann 10 Kilometer vorm Ziel da stehst und hast einen kompletten Krampf, dann kommst du halt keinen Meter mehr weiter, ja. Aber das ist so, also ich habe mir das Rennen ja jetzt als GPX und die letzten 17 Kilometer, wenn du da richtig drücken kannst, also ich glaube, es waren nachher 1,5 Minuten zum Sieger, also das ist nicht so schwierig, das rauszufahren.
Nee, das stimmt. Also die letzten Kilometer waren eigentlich total machbar. Habe ich auch nochmal 30, 40 Plätze von irgendwelchen anderen Age-Groupers dann eingeholt, weil das war dann eher so mein Terrain, wo ich nochmal Gas geben konnte. Ich dachte, komm, jetzt gibt's nochmal Gas. Aber es war irgendwie strange, denn der Kurs war dann doch kürzer, als eigentlich die GPX-Datei mir gesagt hat. Einmal stand da noch 10 Kilometer, aber ich dachte, es wären vielleicht noch so 15. Und dann stand auf einmal da noch 1 Kilometer. Also es war irgendwie
Ja, es sollte 54 sein und es war noch nicht mal 50 am Schluss. Ja. Also das ist auch immer so ein bisschen ätzend. War ja beim Kellerwald bei mir auch so. Ich hatte, habe gedacht, es wären noch 3 Kilometer und dann war der Kurs schon vorbei.
Ja.
Dann ist, kennt man die letzten Meter, kann man sich ja schon motivieren. Und
wie war es mit Verpflegungsstellen? Gab es eine?
Zwei.
Es gab zwei, aber
auf nicht nur 50 Kilometer, okay.
Nee, ja, genau. Also das muss man sagen, wahrscheinlich besser als in Polen, ja. Bei uns
Polen war top.
Polen war gut.
Polen war top. Holland war Katastrophe.
Wäre gut gewesen, wenn die eine halt Verpflegungsartikel gehabt hätte.
Ja, genau.
Also und hast du überhaupt angehalten?
Ich habe nichts genommen. Ich habe, das war ja auch super. Ich hatte mir extra so ein Squeezy gekauft für Gel, damit man nicht die einzelnen Gels aufreißen muss, weil das immer so ein Act ist.
Geheimtipp von Manni Vollmer?
Ja. Natürlich nicht vorher probiert oder nicht ausprobiert, am Start gestanden, mal geguckt, ob man sich was drücken kann. Es kam 1 Mikroliter pro Minute. Ich halt gedacht, na gut, ich drück mal schön hinten drauf, flog der Verschluss ab und ich hatte das Gel einfach komplett im Gesicht.
Du hattest es überall.
Auf meinem Trikot, auf meinen Schuhen, auf den Handschuhen. Also ich hatte richtig guten Grip. Ja, das war die komplette Katastrophe. Dann habe ich die halbe Flasche, wo natürlich auch Blöre drin war, genommen, um meine Handschuhe wieder so hinzukriegen, dass du überhaupt das Rennen fahren kannst. Das war übrigens 3 Minuten vorm Start. Herrlich. Also so viel zum Thema Sachen beim Rennen machen, die man vorher noch nicht probiert hat. Ja, genau. Und dann habe ich mir noch ein Gel zwischendurch gegriffen und das habe ich auch geschafft, halb auf meinem Handschuh dann zu machen. Also es war einfach nur eine Katastrophe. Ich hätte es lieber nicht gedrückt.
Aber wenn das alles sozusagen nebendran ging, hättest du doch vielleicht angehalten und dir was geholt, weil du hast ja dann eigentlich, warst ja völlig unterernährt.
Ich hatte noch ein bisschen was drin. Naja, gut, also die erste Verpflegungsstation war, ziemlich sicher vor dem Unfall.
Ja.
Ja, und da du hältst ja nicht an, wenn du einfach dir eine Zeit rausfahren willst. Also das war mir dann egal. Ich hatte 250 Milliliter Gel und ich habe mir wahrscheinlich 100 übergekippt. Also das geht ja trotzdem noch. Und ich hatte ja auch.
Aber meinst du, das wird transdermal aufgenommen?
Ja, ich hatte ja auch. Aber es hat ewig gedauert, das wieder von den Schuhen abzurübbeln, weil das war schön eingetrocknet. Das
klebt
natürlich,
ja. Wahrscheinlich hast du ja unfreiwillig geschaltet, weil die Handschuhe die ganze Zeit am Schiff dir
klebt. Ja, genau. Aber in den Flaschen waren ja auch noch genug Zucker drin. Also das war jetzt nicht so, wo ich gesagt habe, da rentiert sich dann anzuhalten. Also das ging auch nicht.
Benni, wie war deine Race-Strategie mit der Ernährung? Wie viel Zucker hast du mitgehabt?
Ja, gut, ich hatte diese Gels eben, also 250 Milliliter. Und da sind ja in den 70 Millilitern sind 40 Gramm Zucker drin. Das heißt, das waren dann irgendwie insgesamt, was weiß ich, 150, 180 Gramm Zucker. Was noch überbleibt, waren wahrscheinlich noch 100. Und in den Flaschen halt, weiß ich gar nicht, was da pro Einheit drin ist, aber diese 3 Löffel von Powerbar, weiß nicht, da wird vielleicht auch dann 70 oder 80 in einer Flasche gewesen sein. Aber am Zucker lag es nicht. Also ich hatte genug Zucker, ich habe mir auch keinen Hungerast irgendwie eingefahren. Es war einfach 1:1er Übersetzung, 8 Minuten.
Da will ich nochmal nachfragen, weil wir haben jetzt über den Ganja-Bock schon gehypt. Und naja, es ist ja eigentlich ein Cyclocrosser. Und du hast ja eine brachiale Übersetzung. Ich glaube, du hast ein 52er Kettenblatt, oder?
Ja, ich habe 52,36 drauf
und hatte dann hinten
auch ein 11,36 und mehr macht die Schaltung halt nicht mit. Also ja. Das ist ja schon grenzwertig viel.
Das heißt, ich weiß nicht, kann man die schon auslesen? Das ist ja die alte DI2. Aber die Frage wäre doch fürs nächste Mal, also an sich hat ja die Performance für dich war top mit den 33er Reifen und die Schlauchreifen haben gehalten. Und du hast ja zusätzlich sogar noch in den Schlauchreifen Milch reingefüllt. Das war ja der Trick 17.
Das ist aber ein Geniestreich.
Geniestreich, der aber Gott sei Dank nicht greifen musste. Das Rad nächstes Jahr nochmal, die Kassette bleibt, aber dafür vielleicht vorne eine andere Kurbel oder eine andere.
Es muss nicht viel sein. Also ich glaube, wenn man irgendwie noch ein bisschen schafft, also keine Ahnung, wenn man hinten jetzt ein 40er-Ritzel hinkriegen würde, was nicht mit der Schaltung geht, wäre alles gut gewesen.
Ja, aber du könntest also zum Beispiel so eine klassische Shimano zweifach Gravel wäre zum Beispiel 46-30.
Ja, genau. Und vorne ein 30er-Ritzel, das ist doch gut.
Ja.
Also weil die großen...
Weil ich glaube 52-11 bist du wahrscheinlich auf dem Kurs trotz allem nicht oft gefahren, oder?
Ja, nicht oft. Es gibt
43-30 gibt's.
Es gibt ein paar Strecken, wo du auch richtig Gas geben kannst, aber...
Das ist SRAM.
Gibt's, also ich habe, die liegt ja hier. Für meinen Umbau.
Ja schon, aber er hat ja eine Shimano-Schaltung.
Also ich bin aber...
30.
Ich glaube ja, schon. Okay. Also ich bin mir trotzdem sicher, wenn wir hätten weiterfahren können oder der Unfall einfach 10 Minuten, Viertelstunde später gewesen wäre.
Ja, da hättest du sie gehabt.
Nee, dann wäre einfach das Laktat schon ein bisschen weg gewesen.
Ja, aber dann hätte der Bierwirt es auch nie geschafft, aufzuschließen zu euch und wahrscheinlich hättest du dann den Seniorenmeister
also genau,
dann auch
Unfall,
noch weggedrückt.
Wenn der Unfall nicht gewesen wäre, ja, wie gesagt, also der ist sicherlich stark, der hat die letzten 5 Jahre das immer gewonnen und der Bierwirt ist ja auch jetzt keiner, der irgendwie nicht seit Jahrzehnten Ausdauersport macht. Das siehst du ja jetzt auch, jeden Tag wird geschwommen, gerannt, also er macht ja bald jeden Tag einen Marathon oder einen Triathlon. Alles gut, also es war ja eigentlich super gutes Ergebnis, hätte ich so jetzt vorher nicht mich getraut, das so rauszuposaunen, aber im Nachhinein ärgert man sich dann halt schon, ja, weil man weiß, es hätte auch funktionieren können.
Aber das ist doch schön, dass ihr eigentlich für nächstes Jahr beide noch eine Rechnung offen habt. Du, weil du das Ding mal nach einer guten Vorbereitung auch gesund fahren willst.
Ja klar, also ich wollte unbedingt, ich dachte, ach komm, deutsche Ärzte und Gravel-Meisterschaft, wie geil ist das denn? Und ich liebe ja das Graveln. Aber ich muss sagen, der Parcours, also die Strecke, ist eigentlich für mich und meine Dimension nicht ideal. Wie Benni vorhin schon gesagt hat, ist so eine klassische Mountainbike-Strecke, da geht es ordentlich knackig ein paar Mal den Berg hoch und dann wieder runter. Und ist jetzt nicht so eine Strecke, die mir jetzt per se, glaube ich, so liegt von meiner Physiognomie.
Andi, wäre für den Justin nicht Valkenburg in Holland das Richtige?
Ich glaube, nächstes Jahr steht, weil es dieses Jahr nur einer aus dem Pack geschafft hat, voll unter dem Motto Certification for All. Und wir werden Luxemburg, Belgien und die Niederlande in Angriff nehmen.
Hört sich gut an. Vielleicht bin ich dabei.
Naja, auf jeden Fall.
Ja, und selbst jetzt, wenn du beim Dünsberg-Marathon mitfährst, bin ich ja heute abgefahren, da gibt es viele Strecken, wo du den Kopf ausschalten musst, weil es auch wirklich schnell wird. Aber da gibt es genau diese Strecken, die dir liegen, lange, lange Drückstücke, 2-3 Kilometer. Mhm. Und das war ja in Singen nie der Fall. Also da war ja 500 Meter Feldweg, dann wieder abbiegen.
Dann
500
hoch.
Meter ja. Feldweg, dann wieder abbiegen, dann hoch, 500 Meter rum. Also da war ja nie was, wo du irgendwie mal 2-3 Minuten
überhaupt nicht flowig, war null flowig.
Runter oder geradeaus fahren kannst, sondern es ging mal 8 Minuten berghoch. Ja, das war kontinuierlich. Ja,
richtig. Und das liegt mir nicht so.
Aber was heißt, ihr zwei habt eine Rechnung. Also ich wollte hier noch die Rubrik Lost Boys reinbringen. Wo war Dr. G? Unser Martin Gesser, der eigentlich in Höchstform an Start hätte gehen können.
Ja, der war gerade nicht so schlecht drauf.
Ja gut, ihr seid ja Samstag schon gefahren und da hatte ich ja, einen Wahnsinns-Samstag vor mir mit einem Dreifachgeburtstag.
Ja, aber du hättest
man hätte trotzdem nachts fahren können. Also,
richtig, also
wenn man will, kann man auch, also Justin hat mich ja schon gefragt, warum ich mir kein teures Hotel gemacht habe. Zur Not schläft man halt im Bus hinten drin und fährt halt nachts um 3 da an und haut sich morgens dafür 2 Espresso mehr rein.
Dann brauchst du, Benni, da brauchst du aber auch nicht anzutreten. Also ich war ja verpflichtet, auf mehreren Geburtstagen aufzuhauen, inklusive dort mit einer Band als Bassist zu spielen. Das hatte ich zugesagt, ja. Und wenn du dann, keine Ahnung, um 10 Uhr ins Auto steigst. Aber wenn du mich gefahren hättest und ich hätte pennen können.
Hättest du mich gefragt, hättest du gemacht.
Das sagst du jetzt.
Ja,
jetzt. Als ich dir mein Dilemma geschildert hatte, kam das Angebot nicht. Also, damit konnte ich jetzt nicht rechnen. Ja, nee, aber es tatsächlich wurmstig, weil allein der Roadtrip mit euch, das.
Das wäre legendär gewesen.
Ja.
Ich hätte halt Angst gehabt, mich anzustecken bei Justin, aber auf der anderen Seite.
Ich war schon wieder auf dem steigenden Ast, also ich glaube, die Inkubation war durch.
Okay. Ja, also nächstes Jahr müssen wir das so planen, dass das hinhaut. Ja, aber, ihr habt ja,
Justin hat ja... Aber ist das immer in Singen oder wechselt das?
Nee, bis jetzt war es immer in Singen, diese Ärztemeisterschaft. Ich meine, diese UCI-Rennen in Singen findet statt, Hohentwiel, Singen. Und im Rahmen dessen läuft immer diese Ärztemeisterschaft. Ich fände es halt geil, wenn die auch woanders wäre, aber ich kenne den Vereinsheimer, der das da ausrichtet, gar nicht. Benni, weißt du, wer das ausrichtet, diese deutsche Ärztemeisterschaft?
Ja, es ist irgendein Verein in Leverkusen, glaube ich. Die machen auch so Triathlon. Hm. Also die organisieren die Ärzte, das alle. Ne?
Also nächstes Jahr reisen dann ja wahrscheinlich 4 Ärzte aus unserem Bekanntenkreis an. Ja. Also ihr dürft ja nicht vergessen, dass noch jemand schweren Mutes absagen musste neben dem Martin.
Wer denn?
Der Dommel.
Ah, wollte der auch?
Der wollte auch. Der hat auch sich die Startliste angeschaut und gedacht, da ist was drin. Und das wird nächstes Jahr, das müssen wir hypen, dann wird das ein Riesenspektakel. Ich werde mir parallel natürlich die Certification wiederholen für 26. Aber das Einzige, was bleibt.
Ja, ich hoffe, dass der Sando nicht mitfährt.
Wollte gerade sagen, dann können wir doch noch dem Sando Bescheid.
Sonst macht es keinen Spaß.
Den können wir auch noch.
Warum sollen wir Leute mitnehmen, die schneller sind?
Ja, genau. Warum sollte ich eigentlich den Benny mitnehmen? Das war natürlich dann noch der Wermutstropfen auf meiner Erkrankung und dem Sturz. Da dachte ich, wenn der mitfährt, dann bin ich, da kann ich meine Podiumsfantasien sowieso schon irgendwie.
Aber weißt du, was interessant ist, Andi, ich will jetzt nicht irgendwie euch unter Druck setzen, aber ich gehe davon aus, Benni, jetzt wenn du erstmal da Vorbehalte hast, aber ich sag dir, die Strecke wird noch top in Shape gebracht vorm Start. Ich gehe davon aus, dass unser erstes gemeinsames Rennen, wenn wir gesund an die Startlinie kommen, der Dünsberg Gravel Marathon ist. Und ich will das jetzt nicht irgendwie zu sehr hypen, aber eine Top-15-Platzierung beim Dünsberg-Gravel ist aber sowas von viel, viel schwieriger als im Vergleich eine Top-5-Platzierung beim internationalen bekannten deutschen Gravel-Meisterrennen für Ärzte und Apotheker, wo nur 12 Yogis überhaupt an die Stadt
sind. Da sind nur 15 Hanseln mitgefahren.
Aber man muss mal fairerweise sagen, wir hätten in der normalen Kategorie mit unserer Zeit auch wäre mir ganz vorne mitgefahren.
Also du hättest es gewonnen in deiner Altersklasse.
Ja, genau, in der Altersklasse hättest du es gewonnen.
Ja, aber das musst du auch wieder relativieren. In der Qualifikationsaltersklasse nicht.
Wir reden von den 54 Kilometern, die eigentlich nur 49 waren.
Es gab doch, da fahren
es waren ja insgesamt 1000 Leute und 700
sind... Ja, aber wenn du zu einem Rennen fährst, also die Hobbyklasse fährt die kurze Strecke... Und die Jungs, die sich qualifizieren wollen, außer die Ärzte jetzt, weil es halt nur eine kurze Strecke war, fahren die lange.
Ja gut, aber man muss mal
300, als wir gerade reingekommen sind, da kamen die ersten von der Doppeldistanz. Die sind 3:10 gefahren, zwei Runden.
Das verstärkt ja genau das, was ich sage.
Aber das sind halt Leute, das sind Pros, ja.
Ja, also man muss auch mal was klarstellen, ja. Ich meine, auch wenn der Justin Gravel lebt wie kein anderer, ja, und auch übrigens, müssen wir auch noch drüber reden, auf den Social-Media-Plattformen das halt extrem feiert, ja. Er hat Spaß dabei und nicht alle denken so elitär wie du, Andi. Und sagen, ich muss bei den Profis starten, weil ich qualifiziere mich hier für die Weltmeisterschaft. Wer von euch hätte Bock gehabt, nach der einen Runde noch eine zweite zu fahren?
Also ich auf keinen Fall, an dem Tag schon mal gar nicht. Und auf dem Parcours, also auf dieser Strecke, no.
Ja gut, man muss ja auch sagen, dafür war ja überhaupt gar kein Training da. Also ich habe ja bis jetzt in den letzten 2 Jahren 2-mal über 100 Kilometer gefahren. Oder mal über 3 Stunden, das kannst du an einer Hand abzählen, ja. Also das muss man ja auch sagen, das fehlt einem ja da so ein bisschen. War ja selbst schon beim Kellerwald so, die 45 Kilometer sind eigentlich über dem, was ich da konnte. Und da war ich am Ende wirklich einfach grau gefahren, weil ist mir gar nicht gewohnt.
Ist die Strecke vergleichbar im Kellerwald?
Ja, finde ich vergleichbarer als jetzt hier mit dem Dünsberg-Marathon. Also, aber auch nicht wirklich. Also das ist ja tatsächlich da beim Bodensee, das sind ja einfach, du denkst, wo kommen diese ganzen Berge hin? Das sind ja einfach nur so Zuckerhüte nebeneinander.
Ja,
und du am Tag davor denkst, da müssen wir zum Glück nicht hochfahren.
Und genau da fahren wir hoch.
Auf jedes dieser Zuckerhüte musst du hochfahren. Und das ist wirklich abartig. Also 15% Steigung da hoch, das killt dich. Und es gibt ja so ein paar Leute, die, da, die diese
Strecke...
Justin
wie auf den Leib geht. Das ist aber unfair, dass es immer da stattfindet. Ja, es muss ja auch für die 100-Kilo-Ärzte mal ein schönes Rennen, keine Ahnung, oben auf Sylt geben, wo du hart in der Windkante stehst. Wo du sagst, okay, jetzt zählen halt die absoluten Watt und nicht pro Kilogramm Körpergewicht.
Ja, sag das mal den Veranstaltern, da habe ich überhaupt nichts dagegen.
Ja gut, hier da werden sie wahrscheinlich, wird es einfach so sein, da ist nicht viel Vorbereitung nötig.
Wie viel? Du hast nur ein UCI-Rennen in Deutschland.
Ist das so?
Das ist in Hegau Singen.
Ah ja, verstehe.
Aachen.
Aachen hat auch noch. Aachen könnte sein. Aachen geht. Wahrscheinlich nicht. Also du startest, wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr auf die Starter von der Langdistanz aufgefahren seid? Also bis ihr Leute gesehen habt?
Naja.
Von eurem Startblock.
Die sind ja eine halbe Stunde vor uns gestartet.
Wir haben die letzten
gesehen, die hingen dann halt schon beim Unfall. Der Schwerverletzte war ja auch von der 108er.
Ja, genau, weil auf dem Bild waren ja verschiedene Startnummern zu sehen.
Ja, genau.
Aber das heißt, ihr wart von denen, die nur eine Runde gefahren sind, die ersten.
Ja, genau. Wir sind vor dem normalen Feld gestartet. Das war ja auch das Geniale. Also wir haben.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.